Ich habe ein bisschen Angst vor der Predigt heute, weil dieser Text, ihr habt es ja schon gehört, das ist nicht ohne, was da heute kommt. Aber fangen wir mal woanders an. Holstein Kiel. Erstes Spiel gegen HSV ist der Hammer, oder? Nächste Saison, okay. Holstein Kiel ist 1900 gegründet worden, ist 1912 deutscher Meister gewesen, also noch nicht so lange her, und ist um ein Haar Gründungsmitglied der Bundesliga gewesen. Fast. Das waren politische Entscheidungen. Sportlich wären sie eigentlich in der Bundesliga gewesen, hat mein Sohn mir jedenfalls gesagt, und er kennt sich da aus. Also das war so auf und ab. Und dann ist Holstein Kiel in der Versenkung verschwunden. Dieser deutsche Meister nicht mehr vorhanden für viele Leute, als sie dann jetzt plötzlich fast in die Bundesliga aufgestiegen sind. Wo spielen die denn? Wo liegt Kiel? Also eigentlich so eine Aufwärtsbewegung, vierte Liga, dritte Liga und zweite Liga fast bis auf den Olymp. Erste Liga aber nicht ganz geschafft, aber immerhin. Wie so eine Auferstehung, ne? Wie so, also wenn man jetzt so das so mit so einer, so mit so einem Diagramm hätte, dann ist das das, was sich alle so in der Wirtschaft wünschen, dass das immer so bergauf geht. Bei Holstein weiß ich nicht, wo das jetzt hinführen soll, aber das wünscht man sich. So ein ähnlicher Kontrast, wie wir das auch aus der Bibel kennen. Zwischen zum Beispiel Karfreitag und Himmelfahrt. Ja, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so die Bewegung, die Richtung stimmt. Von Tod bis zur Himmelfahrt, einmal nach oben, die bei Jesus sichtbar wurde. Der Kontrast, der in diesem Text dargestellt wird, ist aber der zwischen dem geistlichen Tod und der Auferstehung. Und das geht im Prinzip genauso, aus den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhe, und davon handelt der Text. Und dieser Text, der fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich hatte mich so auf diesen Text gefreut, wegen des letzten Verses, und musste dann doch noch feststellen, da sind ja noch andere da drumherum. Aber der Reihe nach. Ich habe das heute versucht, ein bisschen darzustellen, und der Flo muss gut aufpassen heute. Mein erster Punkt lautet eine tödliche Diagnose. Ich habe das zum Glück nicht gehabt, aber heute Morgen habe ich schon darüber gesprochen mit so Diagnosen. Das ist ja immer so eine Sache, das will man nicht so gerne. Diese Ungewissheit, die dann da ist. Wenn ich das geschrieben hätte, diesen Abschnitt, hätte ich das nicht so aufgebaut wie Paulus. Vers 1, ihr wart nämlich tot. Ah, das ist kein guter Einstieg. Und die ersten drei Verse sind tatsächlich harte Verse. Da braucht man sich nichts vormachen. Eine Diagnose über das Leben eines Menschen ohne Christus. Ihr seid geistlich tot, nicht existent. Ohne Christus wart ihr tot. Und dann liefert er die Ursachen gleich hinterher, und zwar aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr habt Gottes Gebote übertreten, entweder durch Taten oder durch Unterlassung. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Wenn man zum Beispiel das erste Gebot nimmt von diesen 10 Geboten, von diesem Dekalog, den großen Block, den Mose bekommen hat: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das übertreten wir, wenn wir zum Beispiel andere Dinge überhöhen. Anbeten durch unser Denken, durch unser Reden, durch unser Handeln, dadurch an seine Stelle setzen. Das passiert vielleicht viel schneller, wo wir denken, ich habe doch keine anderen Götter. Viel schneller, als wir denken, wird unser Besitz, unser Geld, unser Komfort, unser Urlaub, unser Ansehen, unsere Gesundheit, Freizeit, und jetzt wird's richtig hart, unsere Familie zu unserem Gott. Egal was. Alles kann an diese Stelle treten. Gute Dinge werden zum Gott in unserem Leben. Wir verfehlen das Ziel, zu dem Gott uns geschaffen hat. Gott lieben, unseren Nächsten lieben und uns selbst lieben, indem wir seine Gebote halten. Das verfehlen wir vielleicht häufiger, als wir denken. Und Paulus beschreibt das Ganze so ähnlich wie so ein Gefängnis des Todes. wenn man das so durchliest, auch in unterschiedlichen Übersetzungen, da bekommt man so ein Gefühl dafür, das ist wie ein Gefängnis, in dem wir festgehalten werden, mit drei Wächtern davor, die schier unüberwindbar scheinen. Drei Wächter, die, an denen wir irgendwie nicht vorbeikommen sollen. Und das sind in Vers 2 die Maßstäbe dieser Welt. Boah, sehr gut. Die Lebensvorstellungen von heute. Wer würde sagen, dass dieser Wächter nicht auch bei uns greift? Natürlich, wir sind ja Kinder unserer Zeit, wir sind beeinflusst von dem, was uns umgibt. Jeder, die Werte, die Meinung einer Gesellschaft ohne Gott, gerade in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, hält sich ja für dermaßen emanzipiert und frei. Und wir merken so schnell, wie Manipulationen zum Beispiel laufen über die sozialen Medien. Da werden Wahlen beeinflusst. Wir sind doch nicht beeinflussbar in unserem Denken. Wir wissen doch Bescheid, denkst du. Fernsehen, Musik, Filme, all das prägt uns. Und Werte werden uns vermittelt und als normal verkauft, die uns eigentlich von Gott trennen. Um es mit den Worten von Paulus zu sagen, die Sünde sind. Das ist nicht nur akzeptabel, sondern es ist gewollt. Und das Schlimmste ist tatsächlich, das ist normal. Es ist normal, das zu denken, das zu tun, diese Meinung zu haben. Das ist normal, ob das auch das ist, was Gott möchte. Das ist eine ganz andere Frage. Vielleicht merkt man plötzlich, dass dies ein gottgefälliges Leben, also ein Leben, das Gott gefällt, eigentlich total crazy ist, total verrückt, weil es sich an solchen Dingen als nicht normal darstellt. Vielleicht haben wir in manchen Überzeugungen politisch, ethisch, moralisch ganz andere Ansichten, muss man nicht, aber kann ja sein, aber man kann es gar nicht mehr sagen, weil das nicht normal ist. Zweite Wächter, der Gegenspieler Gottes. Oh, das, ich weiß, das ist jetzt hart. Wenn jetzt Menschen da sind, die mit Gott, Jesus, Kirche wenig zu tun haben, dann denkt man, oh, fängt er mit dem Teufel an oder was? Paulus schreibt, ihr wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Für Paulus ist der Gegenspieler Gottes nichts Irreales, sondern etwas, eine Person. An anderen Stellen wird sie Satan, Diabolos oder einfach nur der Durcheinanderbringer genannt. Petrus beschreibt es an einer anderen Stelle, er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, versucht alles zu tun, um Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott zu bringen, uns zu Übertretungen zu reizen, also das zu tun, was Gott nicht will, uns in der Gottesferne gefangen zu halten. Der dritte Wächter, unsere egozentrische Natur. Überhaupt ist das ja so ein klassischer Fall von Dualismus. Es gibt ja kein Niemandsland, also es gibt für Gott, oder es gibt gegen Gott. Aber es gibt da nicht so eine neutrale Zone, auf der wir manchmal meinen, wir bewegen uns. Ich bewege mich hier neutral. Ich bewege mich nicht in den Einflusskreis einer christlich geprägten Kultur und ich bewege mich auch nicht in den Einflusskreis einer, so wie ich es eben gesagt habe, gegenchristlichen Kultur. Es gibt diesen neutralen Zone, zumindest in der Bibel nicht. Vielleicht in unseren Gedanken. Unsere egozentrische Natur, wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten, taten, was unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wozu sie uns drängten? Die Welt und der Teufel, sie hängen uns wie so einen schmackhaften Köder vor die Nase und unsere selbstsüchtige Natur schnappt zu. Täglich, stündlich. Das war die Diagnose. Ich bin ja nun wirklich kein Arzt. Das sei ferne. Aber so beschreibt Paulus das. Ein Leben ohne Gott ist das. Und vor Gott ist das Tod. Dann sagt er, so wie wir mit unseren So wie wir unserem Wesen nach waren, also geistlich tot, hatten wir genau wie alle anderen nichts anderes verdient als den Zorn Gottes. Also wer so lebt, hat es verdient, den Zorn Gottes zu bekommen. Wörtlich steht da, waren wir Kinder des Zorns. Nicht, weil es Gottes, das darf man nicht verwechseln, dieses Wort, das ist bei uns ja so ein bisschen aggressiv und unkontrolliert, sondern es war nicht Gottes Interesse, zornig auf uns zu sein, sondern er richtet sich immer gegen das Böse und gegen Sünde. Das war etwas, was er nicht zulassen konnte. Gottes Zorn kann auch so aussehen, dass es in Gottes Ferne umschlägt. Das wird auch an anderen Stellen als Zorn Gottes bezeichnet. Hier steht wörtlich, wir haben früher alle so gelebt. Alle. Das ist der Zustand eines Lebens, eines Menschen ohne Gott. Ich kann gesellschaftlich top anerkannt sein und geistlich tot. Ich kann mich hervortun durch ein hervorragendes ehrenamtliches Engagement. Ich kann sogar ein Bundesverdienstkreuz kriegen und bin geistlich tot. Ich kann hochreligiös sein und geistlich tot sein. Der natürliche Mensch, so sagt uns das die Bibel, ist geistlich tot und unterscheidet zwischen dem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch lebt ohne Gott und der geistliche mit ihm, mit Christus. Und das sind die beiden Kategorien, in denen wir davon lesen können. Das zu akzeptieren ist erstmal schwierig, finde ich. Ich kenne auch genug Menschen, die ich als gut bezeichnen würde, sogar als Vorbilder, von denen ich gut reden würde, die aber ohne Gott leben, ohne Christus. Und die bezeichnet Paulus als geistlich tot. Das ist natürlich schwierig, weil wir da andere Kategorien haben. Spätestens an dieser Stelle, habe ich gedacht, wird deutlich, christlicher Glaube ist mehr als so ein Zuckerguss oben drüber, über den Kuchen. Der Kuchen ist an sich schon gut, aber das macht es nochmal aus. Das ist nochmal so ein schönes Extra, dann wird es nochmal besonders lecker. Christlicher Glaube geht nicht außen rum, sondern ist innen drin. Christlicher Glauben ist ehrlich gesagt haarsträubend und eckt an in der Gesellschaft. Eigentlich eine schreckliche Botschaft, eine deprimierende Botschaft. Aber es gibt ja noch das Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und dazu kommt Paulus dann ja auch, das Wunder der Totenauferweckung. Wir reden ja manchmal hier vom Evangelium, die gute Nachricht. Und das hört sich immer so an, ja, das ist so eine schöne rosa-rote Nachricht. Aber wenn man diese schlechte Nachricht mal wirklich gehört hat und verstanden hat, was das bedeutet, dann wird die gute Nachricht auch schneller zur guten Nachricht in der Ganzheit dessen, was sie bedeutet. Ein Leben mit Gott ist möglich. Das ist die gute Nachricht. Oder in diesem Text sind es eigentlich zwei Worte, und ich habe in einer Auslegung gelesen, vielleicht die beiden süßesten Worte der Bibel. Fand ich schön. Doch Gott, nach dieser Horrornachricht, doch Gott oder aber Gott. Hier ist die Diagnose des Todes und dann aber Gott. Doch Gott wird. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Und dann noch einmal, aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und warum? Weil es seinem Wesen entspricht, weil er so ist, weil er Erbarmen hat und Erbarmen ist, weil er bis in alle Ewigkeit zeigen will, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns in Jesus erwiesen hat. Christin oder Christ zu sein bedeutet, ich wurde vom Tod, vom geistlichen Tod auferweckt. Das ist so ähnlich wie bei Lazarus, den Jesus auferweckt hat. Und dann gucken wir, Lazarus, jetzt komm heraus. Das hat er zu mir gesagt. Willi, jetzt komm heraus aus diesem Gefängnis des Todes. Komm heraus. Anna, komm heraus. Und dann sind wir gegangen. Es geht hier nicht um Religiosität, sondern um geistliches Leben. Das muss man dann auch annehmen und anderes loslassen. Aber Gott kann geistlich Tote auferwecken. Mein letzter Punkt. Die Dynamik des neuen Lebens. Das ist etwas, das werdet ihr euch so gut merken können. Wer von euch besitzt ein Smartphone? Ich könnte anders fragen. Wer besitzt keins? Das wäre leichter zu sehen. Karl Otto, bleib dir treu, bitte. Und Uli, okay, jetzt haben wir es auch namentlich genannt. Also, trotzdem werdet ihr das verstehen. Alle anderen kennen das. Ich habe einen Kalender und manchmal bin ich unterwegs und dann muss ich mir einen Termin eintragen. Dann trage ich den in mein Handy ein und wenn ich dann an meinen Computer gehe, dann ist ein Wunder geschehen. Dieser Termin ist in meinem Computer. Fasziniert. Das geht mit Kontakten, mit all solchen Sachen. In unserem Text kommt das vor. Genau das, was ich gerade mit den Handys beschrieben habe. Dreimal sagt Paulus, zusammen mit hat Gott uns, zusammen mit Christus hat er uns lebendig gemacht. Zusammen mit Christus wurden wir vom Tod auferweckt. Zusammen mit ihm einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Gemacht, auferweckt und gegeben steht da. Und da steht im Griechischen ein Wort, das wir kennen, Syn. Mit. Also wir könnten sagen, Syn Christus lebendig gemacht. Syn, das steht da so. Und das Wort kennen wir, oder? Synchronisieren zum Beispiel. Auf eine Zeit bringen, zusammen mit. So wurde das ja auch übersetzt. Wenn wir synchronisiert sind, wie ein Handy mit meinem Computer, wenn ich mit Christus synchronisiert bin, was heißt das denn? Aber da steht in diesem Text, wenn ich mit Christus synchronisiert bin, dann bin ich mit ihm vom Tod auferstanden. Dann bin ich mit ihm lebendig geworden. Dann habe ich mit ihm einen Platz in der ewigen Welt, weil ich mit Christus synchronisiert bin. Ich habe das in der ersten Predigt zu dieser Reihe gesagt. Kann man sich alles nochmal anhören, wenn man will, im Internet. Wird immer synchronisiert. Johannes 17 sagt Jesus das. Wir sind von Gott geliebt, wie er Jesus liebt. Wir sind auch da in der Liebe Gottes synchronisiert durch Jesus, mit ihm synchronisiert. Er liebt uns wie Jesus. Heute wird irgendwie klarer, finde ich, warum das so ist. In Römer 6, Vers 6 steht das auch. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Sogar am Kreuz ist all das, was mich von Gott trennt, hängt am Kreuz. Weil ich synchronisiert bin mit ihm. Wenn Gott uns sieht, das bedeutet diese Sünder. Wenn Gott uns sieht, wenn er mich sieht, wenn er dich sieht, dann sieht er Christus. Dann sieht er Christus an meiner Stelle. Diese Synchronisation ist entscheidend für das, was wir am Anfang gehört haben. Wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Das heißt, die ganzen Einflüsse, dieses Gefängnis des geistlichen Todes und diese drei Wächter, von denen ich gesprochen habe, die wollen uns immer in dieser Welt festhalten. Die wollen uns integrieren in diese Welt. Aber die Einheit mit Christus, wie wir bestimmt darüber, wie wir über uns denken, wie wir ihn denken, über andere denken, über unser Leben, auch darüber, wie wir uns verhalten. Entscheidend, und Bibelkenner kennen das, so sind wir nun in Christus. Das hört sich ja immer ganz gut an, aber was das so genau bedeutet. Das heißt, dieser Synchronisationsprozess, der ist fortwährend da. Was sind im Moment unsere größten Schwierigkeiten und Kämpfe unseres geistlichen Lebens? Was sind deine größten Herausforderungen? Und wie könnten wir diesen Dingen entgegentreten, wenn wir mehr verinnerlichen würden, dass Christus sich mit uns synchronisieren möchte, dass wir in Christus sind, sein Potenzial und sein Blick oder Gottes Blick auf uns ist der Blick, den er auf seinen Sohn hat. Was würde das ändern? Im Umgang mit anderen Menschen, die manchmal herausfordernd sind, mit Aufgaben oder mit uns selbst vielleicht auch. Als Christinnen und Christen sind wir dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und dann geht der Vers weiter. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das war eigentlich der Vers, auf den ich mich gefreut hatte. Stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Aufgabe. Etwas, was ihr noch nie getan habt. Etwas zu bauen. Oder etwas zu schreiben oder irgendetwas. Und dann sagt man euch, geht da in diesen Raum. Da sollt ihr das machen. Und dann kommt ihr da rein und dann findet ihr alles vorbereitet. Da ist alles da. Jedes Werkzeug, jede Beschreibung. Da sind sogar noch Filmchen, in denen man sehen kann, wie das gemacht werden soll. Da ist alles vorbereitet. Gott möchte, dass wir das, was Gott vorbereitet hat, tun. Und ich finde, die größte Aufgabe besteht darin, zu verstehen, dass wir mit Jesus synchronisiert sind, dass wir beschenkt sind mit diesem Blick Gottes auf uns, der derselbe ist wie der auf Christus. Und die Herausforderung ist die, zu sagen, Herr, zeig mir das. Immer deutlicher. Ich möchte mich heute mal wieder synchronisieren. Du siehst, da sind wieder so ein paar Viren auf meiner Festplatte. Die sind nicht gut. Die drohen, diesen ganzen Computer, diesen ganzen Menschen zum Abstürzen zu bringen. Ich brauche mal dein Antivirenprogramm. Ich brauche dein Kreuz, ich brauche die Vergebung. Da muss man, wenn man synchronisieren will, jedenfalls wenn man das nicht automatisch eingestellt hat, immer zustimmen. Okay oder cancel. Aber wenn ich okay drücke, dann passiert das. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Dann passiert das. Und dann ist das tatsächlich gleich. Er hat uns vom Tod zum Leben auferweckt. Und die das noch nicht für sich so entschieden haben, zu sagen, ich möchte mit Christus leben, ey, das ist die Hoffnung für unser Leben. Wir können Teilhabe haben an dem, was Christus getan hat, uns auch da synchronisieren. Der hat uns schon einen Platz im Himmel vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was es für eine bessere Nachricht gibt, ehrlich gesagt, als zu leben mit Christus. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du Herr über Leben und Tod bist und dass du uns einen Weg herausgeführt hast aus dieser Gefangenschaft der Gottesferne hin zum Leben, zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, immer wieder uns mit dir zu synchronisieren, unser Leben vor dir auszubreiten und hinzuhalten und zu sagen, Herr, nimm, was dir missfällt und schenk mir das, was gut für mich ist. Das erfordert echt Mut, weil das lebensverändernde Dinge sind. Aber ich bitte dich, dass du uns Mut und Glaube schenkst und Klarheit in unserem Herzen und in unserem Kopf. Beschenk uns heute bitte, auch im Abendmahl. Das können wir so als Schritt nehmen, dieses Okay zu geben. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch jetzt in dieser Zeit der Anbetung begegnest, uns auch ganz klar zeigst, was du für unser Leben möchtest, ganz speziell bei jedem Einzelnen, dass du uns ganz nahe kommst, uns freimachst von allen Äußerlichkeiten und uns einen absoluten Fokus auf dich schenkst. Wir wollen jetzt diese Lieder singen, Herr, auch ganz bewusst, um uns dir zuzuwenden, unsere Gedanken auf dich zu werfen. Wir beten zu dir, Herr. Wir beten dich an, weil du der Herr bist, der Schöpfer der Welt.